Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und ich bin Redakteur bei BTC Echo. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Ihr Buch Learn Bitcoin gilt als eines der Standardwerke über das digitale Gold. Als Gründerin von Bitcoin for Fairness bringt sie Menschen in Entwicklungsländern den Wert von Bitcoin näher. Anita Posch, Menschenrechtsaktivistin und überzeugte Bitcoinerin. Mit Bitcoin die Welt besser und fairer machen, das ist ihre Mission und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Anita, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Von wo bist du denn gerade eigentlich zugeschaltet?
Hallo Giacomo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war auch eine sehr schöne Einleitung. Jetzt im Moment bin ich gerade in Austin, Texas und besuche hier das BlabLab. Und das ist ein Coworking Space oder mehr ein Hackerspace, wo eigentlich nur Bitcoiner arbeiten. Und auch Bitcoin Commons ist hier. Das ist auch ein zweiter Coworking Space. Und um mich mit Lightning Developern, anderen Bitcoinern auszutauschen und auch Austin kennenzulernen, ehrlich gesagt.
Interessant. Was sind bisher deine Eindrücke?
Ich bin erst gestern gekommen. Also ich habe noch nicht viele Eindrücke, aber ich war vorher in Nashville. Das ist vielleicht auch ganz interessant. In Nashville gibt es den Bitcoin Park. Der ist gegründet worden vom Matt O'Dell und Harry Sudock, der ein Bitcoin-Miner ist, und dem Rod Rowdy. Alle sehr, wie soll ich sagen, alteingesessene US-Bitcoiner. Und die haben dort auch einen sehr schönen Coworking-Space gegründet. Und ich war eine der Teilnehmerinnen beim ersten Global Bitcoin Summit von der Human Rights Foundation. Und das war sehr interessant, weil es waren etwa 100 Leute aus über 50 Ländern, lauter Community-Bilder und Bitcoin-Wissens Vermittler und Vermittlerinnen, so wie ich. Und das war ziemlich super, weil wir uns dort austauschen konnten und ich auch gesehen habe, wie viele Community-Projekte es schon gibt und wie weit fortgeschritten teilweise auch diese Projekte und Bildungsinitiativen sind. Und das macht mich alles sehr optimistisch für die weitere Bitcoin-Adoption oder Adoption weltweit eigentlich, ja.
Sehr spannend. Kannst du ein Beispiel nennen von so einer Community, was die machen? Ich kann mir darunter noch nichts genau vorstellen.
Ja, zum Beispiel gibt es Bitcoin Ekasi oder Lake Guatemala. Mhm. Das sind kleine, noch sehr kleine Projekte, das kann man schon durchaus zugeben. Bitcoin Ekasi gibt es jetzt seit 2 Jahren, glaube ich. Ich war zu Besuch voriges Jahr im Mai dort. Ich möchte auch jetzt im Jänner wieder mal hinfahren. Das ist ein Township in einer Stadt im Westen, an der Westküste von Südafrika. Und dort leben etwa 5000 Menschen. Und viele Kinder aus diesem Viertel gehen zu Hermann, der eine Surfschule gegründet hat vor 10 Jahren. Und er hat auch dann begonnen, Kindern die Möglichkeit zu geben, kostenfrei bei ihm surfen zu lernen. Und er hat ihnen auch Schulausbildung geboten und eine Beschäftigung. Und hat dann vor ein paar Jahren über Bitcoin Beach etwas gehört und in El Salvador über dieses Projekt, diese Circular Economy, und hat sich gedacht, das wäre interessant, er möchte auch sowas aufbauen. Und er hat dann begonnen, seine Surfcoaches in Bitcoin zu bezahlen, und diese sind dann in ihrem Stadtviertel, also in ihr Township gegangen und haben diese kleinen Shops, die es dort gibt, diese informellen Shops, quasi gefragt, ob sie nicht die Bitcoin annehmen würden, damit sie dort einkaufen können. Und mittlerweile von 15 Shops haben dort 10 oder 12 akzeptieren Bitcoin, also Lightning. Und das Tolle ist jetzt auch, dass es in Südafrika auch die größte Supermarktkette Pick n Pay akzeptiert jetzt indirekt Lightning, also Bitcoin. Das heißt, die Leute können jetzt auch direkt in die Supermarktkette einkaufen gehen. Das heißt, sie verdienen sich ihre Bitcoin. Sie müssen sie nicht kaufen oder sonst irgendwas, sondern sie nutzen es als Geld und könnten es eben auch sparen, wenn sie die Möglichkeit haben. Aber das haben ja viele Leute nicht. Dann zum Beispiel Lake Guatemala ist eben ja in Guatemala ein Projekt, wo jemand Ähnliches versucht. Und das geht halt immer Hand in Hand mit Wissensaufbau. Also dass man den Leuten zeigt, was ist überhaupt Bitcoin? Ja, damit kann man wirklich etwas kaufen, weil das glauben ja die meisten nicht. Mhm. Und eben auch dann, wie kann ich meine Bitcoin sicher aufbewahren? Ja, natürlich, das ist ein ganz großes Thema. Ja.
Du bist ja sehr tief verwurzelt mittlerweile in der Bitcoin-Community. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie es angefangen hat. Also kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal von Bitcoin gehört hast und was so dein erster Gedanke war? War es direkt so, wow, oder erstmal, was ist denn das für ein Bullshit?
Nee, das erste Mal davon gehört habe ich 2011. Das weiß ich, weil ich einen Tweet von mir gefunden habe aus dem Jahr. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich es irgendwo gelesen, gehört, was auch immer habe. Und die Information, die ich aber bekommen habe darüber, hat mich darauf schließen lassen, dass es ein zweites PayPal ist. Und ich habe mir damals irgendwie gedacht, das ist ja völlig uninteressant, ich brauche kein neues PayPal. Ja, was ist da die Innovation? Und habe es dann eben auch wieder vergessen. Bis 2017, ich weiß ganz genau, wann das war, im April 2017, weil da war ich auf einem Vortrag und da ging es eben genau um das Thema, wie offene Blockchains und Bitcoin einen Beitrag zu mehr Fairness in der Welt leisten können. Und ich war damals offen für ein neues Thema in meinem Berufsleben, weil ich hatte ja zuvor 20 Jahre Online-Projekte, Produkte, Webdesign, Entwicklung für größere Firmen von Online-Shops etc. gemacht und hatte halt, wie soll ich sagen, irgendwie die Einsicht dann dort, dass das wirklich funktionieren kann und auch funktionieren wird, und dachte, das ist so ein spannendes, interessantes Thema, dass ich mich halt dafür entschieden habe, in die Richtung zu gehen. Und das Erste war natürlich, ich glaube, das erste Jahr habe ich ja selbst hauptsächlich nur gelernt, damit ich überhaupt das verstanden habe, so, dass ich es dann auch wiedergeben konnte. Und das war auch der Grund, warum ich meine erste Version meines Buches geschrieben habe. Und dann habe ich begonnen zu podcasten, um aus erster Hand sozusagen von den Leuten, die Bitcoin entwickeln, zu hören, wie das alles funktioniert. Und ja, so hat das alles begonnen. Anfangs habe ich aber den Großteil, oder ich konnte ja davon nicht leben. Ich habe da noch weiterhin als Einzelunternehmerin gearbeitet, als Unternehmensberaterin im Bereich Online und Web, ja.
Wie ist es denn eigentlich unter Menschenrechtsaktivisten? Ist Bitcoin da auf dem Schirm? Ich weiß, es gibt Alex Gladstein von der Human Rights Foundation, aber generell, wenn man in dieser Szene unterwegs ist, ist man da eher so ein Paradiesvogel oder sind die da alle an Bord?
Nee, die sind alle noch nicht an Bord. Die haben leider genauso wie viele, viele andere Menschen den Eindruck, dass Bitcoin nur für Kriminelle und zum Geldwaschen ist oder zum Spekulieren. Mhm. Das ist leider in unserer Welt so rübergekommen über die Medien, und die Erzählung dahinter oder der wahre, wie soll ich sagen, das Wesentliche über Bitcoin ging ja völlig verloren in all diesen öffentlichen Meinungen, sagen wir es mal so, weil es ja nicht so einfach ist, es zu verstehen, warum Bitcoin jetzt für zum Beispiel Menschenrechtsaktivisten, aber auch für Millionen oder sagen wir eigentlich Milliarden Menschen, die unter autoritären Diktaturen leben, wichtig ist. Mhm. Und das geht halt auch unter in dieser ganzen Krypto-Diskussion, wo es nur darum geht, mit welchem Coin könnte ich jetzt möglichst schnell Geld machen. Mhm. Und das heißt, im Kreis der Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, die haben natürlich die gleiche Meinung. Und ja, es stimmt, der Alex Gladstein, ich glaube, er war einer der Ersten, der in größerem Ausmaß hier mitteilen konnte, auch in der Bitcoin-Szene, was jetzt der wichtigste, oder für mich persönlich, der wichtigste Grund für Bitcoin ist. Er war nicht der Erste, aber er hatte irgendwie, nachdem er auch aus den US kommt und hier halt einfach immer noch, wie soll ich sagen, was hier Meinung gemacht wird, auch auf Twitter, das überträgt sich global. Ja. Mhm. Er hat dann auch, nachdem er für die Human Rights Foundation arbeitet, die Human Rights Foundation dazu gebracht, Mittel zur Verfügung stellen aus den Spenden, die sie erhalten, um speziell Workshops für Menschenrechtsaktivistinnen anzubieten. Mhm. Und der HRF hat auch jetzt gerade wieder einen Grant vergeben und sie fördern auch die Open-Source-Entwicklung von Bitcoin und Lightning, also alle möglichen Technologien mit dem Fokus auf Privacy, also Privatsphäre, und dass man es als Geld nutzt, als unzensurierbares Geld. Mhm. Und ich bin, ich war zum Beispiel in 2 Wochen bin ich in London bei einem Workshop für Journalistinnen von Thomson Reuters, die auch aus dem südlichen Afrika teilweise kommen und aus Ländern, wo sie mit Menschenrechtsthemen zu tun haben, um denen mal zu zeigen, was Bitcoin ist. Und im April war ich in Sambia und habe dort 50 Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten natürlich aus 23 afrikanischen Ländern gezeigt, wie man Bitcoin nutzen kann und wie sie es für ihre Zwecke nutzen können. Das heißt, wir sind da auch noch sehr am Anfang. Aber ich glaube, es wird sich einfach durchsetzen, weil man wird sehen, also jedes Mal, wenn jemand, ich sage es anders, im April zum Beispiel sind dann 2 dieser Aktivistinnen zu mir gekommen und haben gesagt, wow, jetzt verstehe ich es. Also uns wird ja immer, wenn wir Mittel bekommen aus dem Ausland, sei es Spenden oder irgendwelche anderen Mittel, die unsere Arbeit, die Grundlage unserer Arbeit sind, dann kommt die Regierung, sagt, wir sind eine Terrorismusorganisation, friert unser Konto ein und nimmt unser Geld weg. Und jetzt habe ich es verstanden, dass das mit Bitcoin nicht passieren kann. Wie machen wir das jetzt? Also die wollen das dann gleich umsetzen. Die sagen dann, ich habe eine große Organisation, ich habe in 5 Ländern Abteilungen. Wie funktioniert das jetzt? Ich meine, das weiß man ja nicht, aber in vielen Ländern kannst du ja Geld nur hineinbringen, indem du mit Koffer voller Bargeld hinfliegst. Hm. Und das ist nicht sehr praktisch und es ist auch gefährlich. Und insofern ist Bitcoin für diese Zwecke wirklich das einzige Mittel, das zur Verfügung steht.
Man merkt ja auch, dass Regierungen weltweit keine Fans von Bitcoin sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das liegt natürlich, würdest du sagen, das liegt auch daran, dass es Geld ist, was sie nicht kontrollieren können? Also gerade auch zum Beispiel, wenn es Widerstand gibt?
Ja, natürlich. Ich glaube schon, das ist einer der Gründe jetzt. Und ich glaube, ein Grund ist auch, dass viele Leute, auch Leute, Bevölkerung Angst hat, wie soll denn dieser Staat weiter funktionieren, wenn plötzlich alle Bitcoin benutzen und keine Steuer mehr zahlen? Das ist immer so die Idee dahinter. Aber das muss ja nicht sein. Bitcoin ist eine Alternative und ich kann genauso meine Steuern zahlen. In Bitcoin wäre es am schönsten, wenn der Staat Bitcoin annehmen würde. Das muss überhaupt jetzt nicht sein, dass unsere staatliche Ordnung dann nicht mehr funktioniert oder wie auch immer. Aber natürlich, in vielen afrikanischen Ländern, die versuchen, Bitcoin zu verbannen, also zu verbieten. Das wird ihnen aber nicht gelingen, weil die Leute nutzen es trotzdem. Also in Nigeria zum Beispiel hatten sie ja ein Bitcoin-Verbot quasi und die Leute nutzen es trotzdem. Sie nutzen es umso mehr, weil da fragt man sich dann, wieso verbietet die Regierung das jetzt? Was kann ich da damit tun, dass sie mir das jetzt nicht gönnen wollen oder zu nutzen lassen wollen? Ja? Oder in Zimbabwe, eine sehr traurige Geschichte. Wir mit Bitcoin for Fairness, wir haben es einer Schule ermöglicht, dass sie Spenden erhalten haben, damit sie Computer kaufen können. Ich sage auch gleich dazu, dass man gebraucht Computer, also man kann sich da gar keine neuen leisten und es gibt teilweise auch keine. Und diese Schule hatte endlich diese Computer und ein paar Wochen später ist in die Schule eingebrochen worden, in Harare, in der Hauptstadt, und die Computer waren weg. Und die Direktorin der Schule hat nicht verstanden, wie das passieren konnte, weil es gab einen Nachtwächter. Die Frage war wirklich, was war da los? Ja? Und ein paar Wochen später ist sie selbst aus der Schule heraus verhaftet worden, ist fast vergewaltigt worden von der Polizei und ist befragt worden, wo sie denn dieses Geld her hat. Hm. Also es ist schon in diesen Ländern sehr gefährlich auch. Darum sage ich auch immer allen Leuten, bitte nutzt nicht eure richtigen Namen. Und darum sage ich, habe ich auch diesen Begriff, dass Bitcoin eine stille Revolution ist, weil weder Menschenrechtsaktivisten noch Menschen in diesen Ländern werden groß rausposaunen, dass sie Bitcoin nutzen. Aber sie tun es und sie tun es zuhauf.
Du hast ja einen ganz tollen Artikel darüber geschrieben, den kann ich auch nur jedem empfehlen, wie Bitcoin die Menschenrechte unterstützt. Kannst du noch mal so ein bisschen skizzieren, was es an Bitcoin ist, was diesem Kampf hilft?
Es ist vorwiegend die Unzensurierbarkeit, also dass dir niemand dieses Geld den Zugang verschließen kann. Es kann dir auch niemand stehlen, solange du selbst den Seed, also den privaten Schlüssel für deine Wallet hast, was bedeutet, dass du deine Bitcoin in Self-Custody, in Selbstverwahrung hast, ja, und nicht auf Binance oder Kraken oder wie sie alle heißen, diese Börsen. Mhm. Und wenn du das hast, dann kann es dir keiner wegnehmen und es ist auch permissionless, also erlaubnisfrei. Ich muss ja auch niemanden fragen. Ich muss auch meine Identität nicht hinterlegen, wenn jetzt zum Beispiel die Human Rights Foundation einem dieser Menschenrechtsaktivisten oder einer dieser Organisationen Bitcoin sendet, dann haben die ja ihre eigene Wallet mit ihrem Seed. HRF sendet ihnen direkt die Bitcoin in ihre Wallet und sie können dann ihre Angestellten damit zahlen oder das dann unmittelbar in die nationale Währung umwandeln und nutzen. Und es ist auch die Dezentralität bei Bitcoin so wichtig und sie ist höher als bei jeder anderen Kryptowährung, weil du auf jedem Computer einen Node, einen Knoten laufen lassen kannst. Das ist ja auch das Besondere, das war ja in dem sogenannten Block Size War, also 2016, 17, in der Phase, bevor Bitcoin eine Hardfork hatte und es dann in Bitcoin und Bitcoin Cash gab. Das war ja auch einer der Gründe, warum viele gesagt haben, nein, die Blockgröße, eines der Blöcke in der Bitcoin-Blockchain darf nicht vergrößert werden, weil dann Leute in Ländern mit schlechter Internetverbindung beziehungsweise wo Internet noch sehr, sehr teuer ist, nicht mehr am Netzwerk teilnehmen könnten. Und das war eigentlich der Grund oder der große Grund hinter diesem Streit, den es damals gab. Und ich bin froh, dass sich die durchgesetzt haben, die gesagt haben, nein, wir müssen schauen, dass auch Leute in Ländern, wo es nicht möglich ist, so wie in den USA oder in Europa, große Datenmengen schnell und kostengünstig downzuladen, dass die auch weiter ein Teil des Netzwerks bleiben können. Also es ist die Erlaubnisfreiheit, dass es jeder und jede nutzen kann. Sogar ohne Internet gibt es ja jetzt die Möglichkeit. Ja. In Südafrika gibt es einen jungen Programmierer, der hat eine Wallet gebaut, die heißt Machankura 8333. Und da kann man mit einem normalen Handy, das noch nicht mal über Internetzugang verfügt, Lightning Bitcoin erhalten und senden. Das heißt, diese Erlaubnisfreiheit, die Unzensurierbarkeit und die Dezentralität machen Bitcoin so wichtig in diesem Bereich. Und deshalb ist es für mich der ultimative Use Case für Bitcoin in dem Sinn, dass, wenn ich sage, in so einer schwierigen Situation wie in Zimbabwe zum Beispiel, das ist ja wirklich eine Diktatur, wo du auch Angst hast, was du sagst, wem du etwas sagst. Da ist es ganz besonders wichtig, dass wir dieses Tool haben und damit meine ich auch, dass Bitcoin Menschenrechte durchsetzen kann. Weil wenn ich Mittel in Bitcoin zur Verfügung habe, dann kann ich weiterhin zum Beispiel mein Versammlungsrecht aufrechterhalten, weil ich meine Proteste finanzieren kann. Mhm. Ich habe Meinungsfreiheit in dem Sinn, als dass ja jede finanzielle Entscheidung von mir Ausdruck meiner Meinung ist. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt als Beispiel in ein Schwulenlokal gehen will in Uganda, was es wahrscheinlich gar nicht gibt oder nur sehr geheim, weil dort jetzt die Todesstrafe auf Homosexualität oder homosexuelle Handlungen steht, dann möchte ich nicht, dass meine Regierung weiß, dass ich in diesem Lokal bin. Und mit einem digitalen Zentralbankgeld kann man das aber sehr wohl nachvollziehen, zum Beispiel. Ja? Und darum sage ich, dass Bitcoin die Verkörperung von Menschenrechten bzw. Menschenrechte ist bzw. Menschenrechte durchsetzt. Und daher ist es mir so wichtig und das ist so ein Anliegen. Und das ist ein Thema, das weltweit wichtig ist, nicht nur in diesen anderen Ländern, in denen wir noch nie waren. Ja? Mhm. Braucht man ja nur an, zum Beispiel in Kanada, an diesen Trucker-Protest der Trucker erinnern. Mhm. Man muss jetzt nicht ihrer Meinung sein, aber dass ihnen quasi die Konten gesperrt worden sind, das ist finanzielle Gewalt, sage ich mal, oder Unterdrückung. Ja? Und sowas sollte eigentlich in einem Land wie Kanada nicht passieren, könnte aber auch bei uns passieren. Ja,
ja, ein Fall, der für mich irgendwie augenöffnend war in dieser Sache, war, als ich hatte mal ein Interview mit dem Bruder von Assange und der hat mir dann auch erzählt, dass sozusagen WikiLeaks, als die dann in Ungnade gefallen sind, weil sie diese ganzen Kriegstapes geleakt hatten, der des US-Militärs in Afghanistan und Irak, da wurde ja auch PayPal, Bankkonten, alles eingefroren. Und die einzige Möglichkeit, wie WikiLeaks überhaupt überlebt hat in der ersten Zeit dann, war Bitcoin, weil das konnte die Regierung nicht stoppen. Und das ist halt auch ein Fall in der USA, wo es auch um Menschenrechte geht, würde ich jetzt sagen, oder um die Verletzung von Menschenrechten.
Absolut. Und das ist der Gabriel Shipton. Ich hatte den auch mal in einem Interview und ich habe den jetzt auch bei dem Global Bitcoin Summit in Nashville getroffen, weil er dort eben auch uns erzählt hat, wie es dem Julian Assange geht und wie inwiefern Bitcoin wichtig ist in diesem Fall und auch generell. Also diese Ungerechtigkeit, die Julian Assange widerfährt, ist ja unglaublich. Ja? Mhm. Er hat ja einfach nur über etwas berichtet, was wichtig ist. Auch wenn es vielleicht von der Regierung klassifiziert ist als Geheimnis, ist es ja für die Öffentlichkeit von unsagbarem Wert zu wissen, was hier wirklich vorgeht. Und richtig, also dass PayPal-Konten gesperrt werden, das passiert ja nicht nur in solchen, ich sag mal, großen, medialen, wichtigen Themen, sondern auch für viele normale Leute, sage ich mal. Ja. Mhm. Ich kenne einige, deren PayPal-Konten gesperrt wurden und sie wissen nicht mal warum. Beziehungsweise gibt es natürlich Millionen Menschen, zum Beispiel in Simbabwe oder in Venezuela oder wo auch immer, die nicht mal Zugang haben zu PayPal. Weil es über die Sanktionen der USA nicht möglich ist, dass diese Firmen in diesen Ländern operieren. Iran, Irak, Syrien. Und man will damit mit diesen Sanktionen diese Diktaturen quasi stürzen oder sie in Probleme bringen. In Wahrheit bringt das aber nur die normalen Leute in Probleme. Und das ist eben das Blöde und das Schlimme an diesen Sanktionen. Und drum braucht es ein Tool, das jeder benutzen kann. Und Bitcoin ist ein Werkzeug für mich vorwiegend. Und ich meine, das Tolle daran ist, wenn man es sich leisten kann und gleichzeitig Bitcoin sparen kann, also es nicht nur verdient oder benutzt als Mittel, um Geld zu transferieren, wenn man es gleichzeitig auch langfristig sparen kann, ist das natürlich auch super, weil über die Jahre haben wir gesehen, dass der Wert steigt. Gibt keine Garantie dafür und dass es immer so weitergehen wird, aber ich glaube es schon. Also es ist, Bitcoin hat so viele Facetten, das macht es für mich so spannend und es ist auch für mich, hat sich herausgestellt, ich war ja jetzt ein Jahr, kann man sagen, nicht durchgehend, aber insgesamt ein Jahr im südlichen Afrika. Und was ich gesehen habe, ist, dass es einfach eine andere Form der Nutzung von Bitcoin dort ist. Es wird, weil die Leute ja nicht sparen können und auch nicht investieren, so wie wir das hier nennen, hauptsächlich als Werkzeug genutzt, um Geld ins Land und aus dem Land transferieren zu können. Und das sind halt auch viele Familien, die auseinandergerissen sind, weil die Leute in andere Länder gehen, wo sie mehr Chancen haben, und die wollen dann natürlich Geld nach Hause senden, und dazu ist natürlich Bitcoin und Lightning auch sehr gut geeignet. Das heißt, im globalen Süden ist Bitcoin mehr ein Tauschmittel, also ein Medium, ein Geld quasi, das man nutzt, um sich hin und her Werte zu senden, während im globalen Norden bei uns oder in den USA es ja hauptsächlich als Investition und als Spekulation gesehen wird, weil wozu soll ich hier Bitcoin benutzen? Ich habe ja halbwegs funktionierende Banken, ja. Mhm. Ja, bis dann dein Bankkonto gesperrt wird, weil du vielleicht gerade mal 50 Euro überzogen hast. Oder weil du, ich habe von einem Kabarettisten in Österreich gehört, dessen Bankkonto gesperrt worden ist. Naja, und jetzt nimmt er halt Spenden oder halt seine Zuwendungen von seinen Fans in Bitcoin an. Also es gibt weltweit Gründe, warum man Bitcoin nutzen kann und will und tut. Und Privatsphäre ist für mich auch ein wichtiger Grund zum Beispiel, ja.
Privatsphäre und Bitcoin, du hast es eben schon angesprochen, ich glaube in dem Fall in Nigeria, dass man nicht nachverfolgen kann, wer das Geld aber geschickt hat. Aber Bitcoin ist ja eine öffentliche Blockchain, also eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Nichts ist privat, oder?
Ja, das ist richtig. Also die Transaktionen sind alle in der Blockchain ersichtlich. Dazu muss man ja aber die Bitcoin-Adressen kennen. Ich muss ja wissen, wer sozusagen, welche Bitcoin-Adresse, wer der Sender ist und wer die Empfängerin ist. Und solange ich meine Bitcoin verdiene und zum Beispiel nicht auf Kraken kaufe, wo ich mich wie bei einer Bank verifizieren muss mit meiner ID, solange ich das tue, ist ja mein Name und meine Identität nicht mit den Bitcoin verbunden. Also insofern ist es schwieriger, das jetzt nachzuvollziehen. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein, das gebe ich schon zu. Aber mit Lightning wird die Privatsphäre noch erhöht. Also bei Lightning ist es dann wirklich sehr, sehr schwer bis gar nicht mehr nachvollziehbar, wer der Versender ist. Und es ist so, dass dann viele Leute sagen, ja, aber warum verwendet man dann nicht Monero? Das ist ja total privat. Und ich sage, ja, aber das ist eben genau der Punkt. Viele Länder werden Kryptowährungen, die wirklich absolut privat sind, wirklich verbieten.
Und dann stichst du. Ich glaube, das ist auch schon im Gespräch bei Monero und anderen Coins.
Ja, und dann fällst du erst besonders auf, wenn du es benutzt. Hm. Also, und bei Bitcoin ist es so, ich kann ja jemandem gegenüber offenlegen meine Transaktionen. Also das sind zum Beispiel, das gibt es in Liquid, ist eine Sidechain von der Bitcoin-Blockchain, das heißt Confidential Transactions, also vertrauliche Transaktionen. Die sind im Prinzip privat, aber ich kann sie ersichtlich machen, wenn ich das möchte. Das heißt, wenn jemand kommt, ich sage jetzt mal, das Finanzamt kommt und sagt, was war denn das für eine Zahlung, dann kann ich dem Menschen von der Finanzbehörde beweisen, das war jetzt diese Zahlung, oder zeigen, das war diese Zahlung. Aber ich zeige es sonst niemandem. Also das ist ja das Tolle an Bitcoin und Kryptografie, dass man ja festlegen kann, wem man welche Daten zeigen möchte. Und ich glaube, dass Bitcoin größere Chancen hat, eben nicht verboten zu werden, genau aus diesem Grund. Und insofern finde ich selbst, ja, wir brauchen noch mehr Schutz der Privatsphäre in Bitcoin, damit das einfacher wird, damit man nicht so viele Gedanken sozusagen verschwenden muss, um sicher zu sein, als Menschenrechtsaktivistin zum Beispiel, ja. Oder auch als normaler Bürger, Bürgerin, die sagt, ich möchte nicht, dass der Staat weiß, wo ich bin, was ich kaufe, was ich tue. Ja, das ist ja das Schöne am Bargeld, dass wir das immer noch haben. Weil heutzutage sind wir ja plötzlich durch die ganze Digitalisierung in einem Zustand, wo wir uns alle vorher unsere Unschuld beweisen müssen.
Was meinst du, dass vorher unsere Unschuld beweisen müssen?
Na, dadurch, dass wir uns überall verifizieren. Also letztens musste ich mich sogar nicht nur bei Airbnb, sondern bei der Unterkunft selbst dann mit meinem, ich musste ihnen meinen Ausweis hochladen und dann noch diese Verifizierung mit dem Gesicht herum zeigen, auf einer Kamera machen. Ja, es war jetzt nicht sehr deutsch, aber du hast verstanden, was ich meine. Und dann denke ich mir, ja, ich meine, wie weit geht denn das noch? Ja?
Aber das ist ja nur, um zu überprüfen, dass du auch wirklich du bist, Und nicht jemand anders.
Wozu müssen die das überprüfen? Ob ich da jetzt über Nacht Anita Posch oder der Giacomo...
Identitätsdiebstahl? Vielleicht hat jemand deine Identität geklaut?
Das ist mir doch egal, solange ich das nicht bezahlen muss, wenn ich nicht dort bin. Aber das sind ja auch Dinge, die man polizeilich erheben muss. Mhm. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Banken die Polizeiarbeit machen, weil die Banken fragen uns um unsere ID und wir müssen legitimieren, dass wir ja eh brav sind. Aber eigentlich soll es doch umgekehrt funktionieren. Und das ist ja auch dieser ganze Wahnsinn mit dieser Verifikation. Das kostet so viel Geld, ist so bürokratisch und schließt 2 Milliarden Menschen vom Banksystem aus. Und wir haben uns irgendwie jetzt in den Kopf gesetzt, dass jeder und jede sich legitimieren muss, weil ich habe ja eh nichts zu verbergen. Ja? Aber das stimmt ja nicht, weil ich habe auch nichts zu verbergen. Oder Schwule und Lesben in Uganda haben auch nichts zu verbergen. Hm. Aber wenn sie keine Privatsphäre haben, werden sie verhaftet. Ja? Und dieses Beispiel gilt ja nicht nur für diese Personen. Wir leben ja heutzutage schon in einem Panoptikon.
Hm. Weißt Kannst du, was du erklären, ein Panoptikon ist? Ich weiß, was es ist, aber kannst du es trotzdem erklären?
Nein, natürlich. Ein Panoptikon ist ein Gefängnis, das im 18., 19. Jahrhundert erfunden worden ist. Es ist ein rundes Gebäude, wo die Zellen in einem Ring quasi außen angeordnet sind und in der Mitte sind die Wärter. Das heißt, ein Wärter kann, ich sage jetzt mal, 300 Häftlinge gleichzeitig beobachten. Die wissen aber nie, wann sie beobachtet werden. Und ich meine, diesen Zustand muss man sich mal vorstellen. Du bist in einer Zelle und weißt nie, wann du beobachtet wirst. Du bist kein freier Mensch mehr, sowieso nicht, weil du im Gefängnis bist. Ja? Aber die Metapher gilt ja auch für uns. Wenn wir so beobachtet werden und nie wissen, wann wir beobachtet werden, und das geht ja auch hinsichtlich Kameras, Gesichtserkennung etc., dann werden wir eines Tages in diesem unsichtbaren Gefängnis leben. So wie die Chinesen, die das jetzt schon tun, die mit ihrem Zentralbankgeld einfach nicht mehr zum Beispiel Zugtickets kaufen können, wenn sie sich schlecht benommen haben, ihren Eltern gegenüber und solche Sachen.
Kannst du nochmal für unsere Zuhörer erklären, was Zentralbankgeld ist, digitales Zentralbankgeld?
Das ist quasi der digitale Euro. Ja? Also ich meine, den digitalen Euro gibt es ja in dem Sinn schon, aber die Idee ist ja, dass die Zentralbanken dann direkt Geld ausgeben, digitales. Also jetzt... Ja, das ist ja das Schwierige, es jemandem zu erklären, weil es ja auch meiner Meinung nach so sinnlos ist, weil wir haben ja schon digitales Geld. Und es gibt aber den Zentralbanken mehr Kontrolle und damit gibt es dem Staat mehr Kontrolle. Und theoretisch kann es ja auch die Banken aushebeln, weil ja die Banken derzeit für uns das Geld ausgeben in dem Sinn. Ja? Aber die Zentralbank hat dann die direkte Kontrolle. Das sind dann eigene Wallets, in denen der digitale Euro verwaltet wird oder den wir verwenden. Das wird dann vermutlich mit unseren digitalen Ausweisen gekoppelt sein. Das heißt, der Staat weiß in jedem Moment, was du wo ausgibst. Sie können dann
China
steuern.
In China ist das schon der Fall?
In China gibt es das schon, ja. Das ist der digitale Yuan. Und kombiniert mit ihrem Überwachungssystem ist es so, dass du, wenn du zum Beispiel irgendwo bei Rot über die Ampel gehst, werden dir Punkte abgezogen. Da gibt es ja dieses soziale Kreditscore-System sozusagen, wo du Punkte sammelst, gut oder schlecht Punkte. Und wenn du viele Schlechtpunkte hast, dann kannst du zum Beispiel nicht mehr mit dem Zug fahren oder wirst in anderen Formen bestraft. Und das ist die Zukunft, in die wir hineinlaufen, besonders in der EU, die ja alles regulieren und alles überwachen will. Und das ist eine Zukunft, in der ich eigentlich nicht leben möchte.
In der EU haben wir ja jetzt auch mit MiCA tatsächlich das erste Form der Kryptogesetzgebung verabschiedet. Und du hast das auf Twitter ein System der Massenüberwachung genannt. Eigentlich sind ja die meisten Leute im Space sehr euphorisch darüber, dass wir endlich Gesetze haben. Was stört dich daran? Oder was siehst du da als Gefahr? Warum ist das ein System der Massenüberwachung?
Naja, weil sie ja zum Beispiel mit der Travel Rule auch schon wissen wollen, was sind die ersten 2, 3 Adressen, wo du das Geld hinsendest.
Aber haben sie nicht das Recht dazu? Also auch um Geldwäsche zu verhindern?
Warum? Entschuldigung, warum? Mit Bargeld können sie das ja auch nicht. Aber man will uns ja auch das Bargeld wegnehmen. Mhm. Wann hat das begonnen, dass wir Leute alle so überwachen? Ich kann dir sagen, wann das begonnen hat. Das hat begonnen in den 70er Jahren in den USA und ist dann extrem schlimm geworden mit der Attacke im September, wann war das, 2001, die 11. Tower, ja? Ja, 11. September, genau. Und das Ding ist, dass diese Regulierungen aus den USA global übergegriffen haben. Ja? Und ich glaube nicht, dass wir Terrorismus, wir sind ja keine Terroristen und Terroristinnen. Warum
die
müssen wir
von
auch...
von uns nicht, nee.
Naja, also die meisten. Ich gehe mal davon aus, dass, ich meine, würde mal sagen, wirklich die vielen, die meisten, 99,9998% sind keine.
Aber vielleicht Geldwäscher oder Drogenhändler oder Steuerhinterzieher.
Ja, aber die findet man ja anders auch. Ja, aber die kann man ja anders auch finden. Ja, und ich finde Polizei, wenn jemand, ja, aber du kannst ja auch so niemanden aufhalten davor, einen Mord zu begehen, und du kannst doch Steuerhinterzieher so nicht bekommen, ja. Und ich meine, die meisten Geldwäscher sind Banken. Das ist doch alles keine Dimension, was Geldwäsche von Banken betrieben wird. Deutsche Bank, wie heißen die in den USA, da gab es einen ganz großen Fall, ist mir jetzt der Name entfallen. Auch eine der Banken von Warren Buffett ist da beteiligt gewesen an einem Verbrechen. Und zwar haben die Produkte an Leute verkauft, die wussten gar nichts davon, dass sie es ihnen verkauft haben. Und die zahlen dann ein bisschen Strafe, okay, und machen dasselbe das nächste Mal wieder. Das sind ganz andere Dimensionen. Ich finde, die Behörden sollten sich auf solche Dinge konzentrieren. Und wenn hier irgendjemand pusht, was heißt das in Österreich, ja, also irgendwo mithilft und dann ein paar 100 Euro bekommt für irgendetwas, ich finde, das sind die Graubereiche, die man uns Menschen lassen muss. Sonst wird das Leben nicht mehr lebenswert.
Ich würde da tatsächlich in Bezug auf Krypto widersprechen, weil, dass wir jetzt diese Regeln haben, du hast es ja schon angesprochen, zum Beispiel, dass man sich verifizieren muss, wenn man mit Krypto handelt. Dem geht ja eine lange Geschichte vorher, dass Krypto unreguliert war. Und was wir gesehen haben, was ich auch jeden Tag in meiner Berichterstattung sehe, ist Betrug, Geldwäsche, ob das jetzt Binance ist, die irgendwie Terroristen auf ihrer Plattform angeblich ihr Geld waschen lassen, ob das Scams sind wie OneCoin, mit denen Tausende von Menschen Milliarden von Dollar abgezogen werden, dass es da eine Form der Kontrolle braucht, ist irgendwie klar geworden. Wenn man das alles sich selbst überlässt.
Du kannst das nicht kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren. Das ist wie du... Es gibt immer noch genug Leute in Deutschland und Österreich, die Waffen besitzen, obwohl sie es nicht besitzen dürfen. Wie willst du das kontrollieren? Es gibt der Krieg gegen Drogen hat das Drogengeschäft vergrößert. Du kannst es nicht kontrollieren. Die Leute werden immer Mittel und Wege finden, Dinge anders zu tun. Ich finde diesen Kontrollwahnsinn Wahnsinn. Ja? Mhm. Man geht davon aus, dass wir alle schlecht sind, wenn man die Energie und das Geld dafür für Bildung ausgeben würde, damit Leute Jobs haben, damit sie nicht stehlen müssen, damit sie keine Scams inszenieren. Kein Scam in Zimbabwe oder sonst irgendwo würde durch Regulierung hintangehalten. Keiner. Ich glaube auch nicht OneCoin. Ja, weil die haben irgendwas erfunden, die haben gesagt, da gibt es diese Datenbank, bla bla. Ich kann mit jedem Namen ein neues OneCoin erfinden, meine eigene Identität nicht preisgeben, und die Leute werden es nutzen, weil sie glauben, sie können wirklich damit Geld machen. Nur Bildung schützt, nur Bildung, das ist das Einzige, was schützt.
Ich möchte noch über ein paar andere Statements, die du gemacht hast, die ich sehr spannend fand, sprechen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, du bist Bitcoinerin, aber in deinen Positionen schon relativ außergewöhnlich, weil du viele Sachen, gelinde gesagt, scheiße findest, die Bitcoiner bejubeln. Ein anderes Beispiel wäre El Salvador, das erste Land, was Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert hat. Und viele ziehen das ja immer heran, als hier seht, Bitcoin, ne, kann wirklich in einem Staat als Zahlungsmittel genutzt werden, Adoption, toll. Und du bist eine starke Kritikerin davon. Warum eigentlich?
Anfangs, also die, ich bin vor allem eine Kritikerin, wie du sagst, ich finde es offen scheiße, wenn Leute auf Twitter etwas bejubeln, was ein Diktator macht zum Beispiel. Ja. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Bukele ein Diktator ist, weil das weiß ich noch, das weiß man noch nicht genau. Ja. Ich meine, er hat halt Mittel verwendet im Parlament, die nicht sehr demokratisch sind oder sehr undemokratisch sind, sagen wir es mal so. Und ich finde generell, dass es besser ist, wenn Bitcoin von quasi von den Wurzeln, also als Bitcoin ist eine Graswurzelbewegung und kein gesetzlich verordnetes Geld. Ja? Okay. Natürlich kann ein Land hergehen und sagen, wir machen Bitcoin jetzt gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist auch super hinsichtlich Steuern zum Beispiel, weil dann kann ich meine Steuern auch direkt in Bitcoin zahlen. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, aber El Salvador als Beispiel herzunehmen jetzt für Bitcoin-Adoption, finde ich, weil zum Beispiel die Chivo Wallet ist ja eigentlich eine staatlich ausgegebene Wallet, wo die Leute, die Chivo benutzen, nicht mal ihre eigenen Schlüssel haben. Das heißt, das ist wie für mich eher ein digitales Zentralbankgeld, wo Bitcoin verwendet wird, das aber völlig unter der Kontrolle des Staates steht. Natürlich kann man alternativ andere Wallets verwenden in El Salvador, nur die wenigsten Leute wissen das. Es gibt jetzt Gott sei Dank, und das war eben vor 2 Jahren noch nicht, ein paar Bildungsaktivitäten, zum Beispiel Mi Prima Bitcoin, die mit vielen Leuten in El Salvador arbeiten und ihnen eben lehren oder zeigen, dass Bitcoin quasi Geld ist, das du selbst besitzen kannst und dass du auch andere Wallets verwenden kannst. Aber was ich kritisiere, ist dieses Hintnachlaufen und Bejubeln von Dingen, wo irgendwelche abstrusen Ideen verwoben werden mit Bitcoin ist super. Und nur weil die Person sagt, ich würde gern Bitcoin fördern, wird die Person dann bejubelt, ohne zu hinterfragen, wer ist das überhaupt, welche anderen Ideen werden hier damit weitergegeben oder auch bekommen Raum und werden mitgetragen. Also das ist das, was ich vor allem kritisiere, dieses unreflektierte Bejubeln, wenn zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik sagt, wir machen Bitcoin jetzt gesetzliches Zahlungsmittel. Ein großer Aufschrei und Juhu überall. In Wahrheit stand da angeblich ein Scammer dahinter, der eh schon bekannt ist, der mit dem Präsidenten eine Sache gemacht hat und es ist eh schon nimmer gesetzliches Zahlungsmittel und auch niemand benutzt dort. Ja, das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Aber die Leute schreien halt Juhu und toll und haben aber eigentlich keine Ahnung, was dahinter vor sich geht. Und das ist das, was ich hauptsächlich kritisiere.
Wo wir beim Bejubeln von zweifelhaften Akteuren sind. Momentan schauen ja alle mit Argusaugen auf das Rennen um einen Bitcoin-Spot-ETF und vor allem jubeln sie alle einer Firma zu, die sehr kontrovers ist. Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, will einen Bitcoin-Spot-ETF haben. Und ich frage mich dann immer, du hast gerade gesagt, Bitcoin ist eine Graswurzelbewegung. Wie passt sozusagen das zusammen mit dem Jubel für eine Firma, die dafür bekannt ist, Waffenhandel zu unterstützen, das Geld der reichsten Menschen der Welt zu verwalten, alle anderen möglichen halb illegalen Dinge zu tun, nur um Reichtum zu mehren.
Ja, und die sind wahrscheinlich verifiziert. Also BlackRock, siehst du, und das verhindert es auch nicht, dass sie das alles tun. Und ja, also diesen Punkt habe ich auch, glaube ich, schon irgendwann mal angesprochen. Ich verstehe es auch nicht, warum alle Leute diesen ETF bejubeln. Ich bin der Ansicht, dass es hier nur darum geht, dass man glaubt, man wird dann schneller reich, weil es ein anerkannter ETF ist. Viele Leute glauben auch, das ist eine total sichere Methode, dann Bitcoin zu halten und es ist bequem etc. Diese Leute wird es immer geben. Und Bitcoin ist ja für jeden offen. Also jeder kann Bitcoin nutzen, also kann auch BlackRock Bitcoin nutzen, auch wenn ich das auch ein bisschen pervers finde irgendwo, weil da, wo Bitcoin herkommt. Aber auf der anderen Seite zeigt es, was für eine großartige Technologie dahinter steckt. Weil andererseits, weil wäre es nicht so, würden Institutionen ja nie so auf Bitcoin sehen. Ja, die überlegen sich ja ganz genau, was sie tun. Also viele bejubeln das, glaube ich, auch als Beweis, dass Bitcoin wirklich funktioniert und eine durchdachte Technologie ist und auch in der Zukunft weiter, dominierend möchte ich nicht sagen, aber weiter eine sichere Alternative oder sogar eine sichere institutionelle Möglichkeit wird, zu investieren. Ja? Also ich bin jetzt ja nicht so diese Investmentberaterin oder sonst irgendwas, aber ich sehe natürlich dieses digitale Gold auch, nur es ist nicht der primäre Use Case, den ich hervorhebe in meiner Arbeit.
Und wenn du hast ja gesagt, dass du dieses letzte Jahr sehr viel im Süden Afrikas unterwegs warst und den Menschen dort Bitcoin näher bringst. Was sagst du denen eigentlich?
Gute Frage. Naja, das Erste, was ich ihnen meistens sage, ist, dass es kein Scam ist. Und dann erkläre ich, warum es kein Scam ist und wie man einen Scam erkennt. Weil die erste Gegenfrage von ihnen ist immer, ja, ich habe von Bitcoin gehört, aber ist das nicht ein Scam? Ist das wirklich legitim? Weil jeder und jede entweder ist selbst gescammt worden oder kennt jemanden. Und das heißt, eigentlich fängt es da immer an. Ja? Und dann sage ich Ihnen, dass es quasi so ähnlich ist wie Ihr Mobile Money, das Sie kennen, also das mobile Geld, mit dem Sie, also wie mit SMS quasi Geld verschicken. Nur, dass es von niemandem Ihnen versperrt werden kann, also weil ja viele auch ihre Accounts verlieren bei diesen mobilen Wallets, weil sich die Regierung jetzt wieder einfallen lässt, dass die wöchentliche Summe, die du senden darfst, noch niedriger ist als im Vormonat oder dass die Gebühren noch höher sind. Zum Beispiel mobiles Geld in Simbabwe, wenn du das versendest, werden dir automatisch 4% Steuern abgezogen. Und das leuchtet den Leuten dann schon auch ein, warum es, ich meine, wenn man schon nichts hat, ja, dann sucht man natürlich eine Alternative. Und das ist ja auch nicht fair, ja, weil den Reichen wird wie den Armen dieselbe Menge abgezogen. Ja. Und ja, die Unzensurierbarkeit, dass du das international sehr günstig versenden kannst zum Beispiel. Du hast ja sehr hohe Gebühren auf internationale Geldsendungen und das klingt jetzt so, weil viele Leute sagen dann immer, ja, aber wozu soll ich Geld ins Ausland schicken? Ich brauche das ja nicht. In afrikanischen Ländern, da wurden ja die Grenzen von den kolonialen Mächten irgendwie gezogen, wie es ihnen gerade gefiel. Und das ging dann oft durch Gebiete durch, wo Bevölkerungsgruppen eigentlich zusammengehörig waren. Das heißt, die sind zerrissen worden und jetzt können sie, weil das in afrikanischen Ländern technologisch, die sind sehr abgekapselt voneinander. Die können teilweise nicht mal Geld ins Nachbarland senden, ohne sehr hohe Gebühren zu zahlen. Und da ist natürlich eine Kryptowährung wie Bitcoin von großem Vorteil. Vor allem, weil viele Leute von den Einkünften ihrer Familienangehörigen in anderen Ländern abhängig sind. Und das verstehen die Leute dann sehr, sehr rasch. Und dass es nicht inflationierbar ist, Bitcoin. Also, dass du diese 21 Millionen hast und dass kein Staat, kein Machthaber aus dem mehr machen kann oder das irgendwie manipulieren kann. Dieses Korruptions, es macht Korruption unmöglich quasi, ja, Bitcoin. Und das verstehen die Leute sofort.
Okay. Was steht denn bei dir jetzt noch an für den Rest des Jahres?
Ja, jetzt geht das Reisen dann so richtig los. Also ich bin dann in Lugano auf Plan B auf der Konferenz. Dann bin ich auf der Bali Bitcoin Konferenz im Ende Oktober, Anfang November. Und von dort geht es dann nach Ghana zur zweiten Afro-Bitcoin-Konferenz in Accra. Ich war auch voriges Jahr bei der ersten, das war ganz, ganz toll. Und dann bleibe ich, dann werde ich wahrscheinlich mal nach Uganda und von dort dann nach Simbabwe und dann wieder nach Südafrika, weil dort auch Ende Jänner eine Bitcoin-Konferenz stattfindet. Also der Winter ist gesichert im Warmen sozusagen.
Das klingt sehr schön. Okay, Ich würde das Gespräch an dieser Stelle beenden. Ich habe sehr viel spannende Erkenntnisse gewonnen tatsächlich und ich hoffe, dass das auch für unsere Zuhörer gilt und dass das Thema Menschenrechte und Bitcoin einfach auch noch ein bisschen mehr präsenter wird, weil ich stimme dir da total zu, dieses ganze Starren auf den Kurs, geht's hoch, geht's runter und dann auch akzeptieren, egal wer der Verbündete ist, Hauptsache sozusagen, es hilft dem Kurs. Das macht mich immer mal ein bisschen traurig, muss ich sagen. Und als ich gesehen habe, die Arbeit von Leuten wie dir oder Alex Gladstein, ist mir klar geworden, okay, Bitcoin hat wirklich auch kann einen gesellschaftlichen Wert haben. Und ja, ich hoffe, das ist durch diesen Podcast auch nochmal ein bisschen klarer geworden. Und ja, wünsche dir alles Gute bei deiner Arbeit weiterhin.
Ja, vielen Dank und danke für das Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut. Und danke, Giacomo.